Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Also, um das unterscheiden zu können, brauchen wir die Lehre Christi als Prüfstein. Und jetzt, Jesus in den Evangelien hat nicht das Geheimnis der Gemeinde offenbart. Nur kurze Andeutungen hat er gemacht und erst später werden wir sehen, hat er das insbesondere dem Apostel Paulus, aber durch seinen Geist auch den anderen Aposteln und Propheten offenbart. Apostelgeschichte ist somit kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch. Und wir dürfen nicht den Stab brechen über den Aposteln. Damals war das Offenbarungslicht nur noch sehr gering. Erst wo der Herr Jesus den Paulus in den Himmel holt und ihm das Geheimnis der Gemeinde Gottes offenbart, erst da bekommen wir nach und nach Licht über dieses Geheimnis. Ein Geschichtsbuch, der inspirierte Bericht von der Entstehung und Ausbreitung der Gemeinde Gottes von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde, das ist die Apostelgeschichte. Aber dieses Geheimnis aufzulösen, das erkennen wir nur in den Lehrbriefen, in der Lehre Jesu Christi, die er uns in der Folge durch seine Apostel und Propheten mitgeteilt hat. Adnan gibt uns jetzt noch ein Beispiel.
Wir haben vor 14 Tagen uns einige Beispiele aus der Apostelgeschichte, wo die falschen Handlungen oder auch die falschen Aussagen anzutreffen waren. Wir haben es gesehen, Reinhold war sehr schnell unterwegs, weil das eine kurze Wiederholung ist von der Botschaft vor 14 Tagen. Auch ein weiteres Beispiel sehen wir bei der Begrüßung des Paulus durch Jakobus und die Ältesten in der Jerusalemer Gemeinde. Jakobus und die Ältesten sagten zu Paulus, dass eine große Zahl von Juden gläubig geworden ist und alle sind Eiferer für das Gesetz. Also in Kapitel 21 sehen wir hier, die sagen ihm, hey Bruder Paulus, wir haben so viele Menschen, Juden, die gläubig geworden sind. Die sind alle Eiferer des Gesetzes. Das lesen wir. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du, siehst du, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind und alle sind Eiferer für das Gesetz. Oft haben wir früher zitiert, ja schau mal hier in der Jerusalemer Gemeinde, die sind Tausende zu Jesus gekommen. Wo haben wir die jetzt? Da müssen wir wieder dem Beispiel der Urgemeinde folgen. Wir brauchen Tausende, die sind zum Teil jeden Tag Tausende dazu gekommen. Aber was sind das für Tausende? Haben wir gesehen vor 14 Tagen, was das für Menschen sind? Und hier sehen wir sehr genauso, erkennen, dass die sogenannten gläubig gewordenen Juden nicht vom Neuen geboren waren. Gläubig geworden. Die Pharisäer waren auch gläubig. Und der Teufel ist auch gläubig. Ja, aber was ist es für Glaube, was sie angenommen haben? Sondern so gläubig geworden sind, wie Paulus vor seiner Bekehrung gläubig war. Er war nämlich auch ein Eiferer des Gesetzes. Das lesen wir in Galater 1,14. Und zwar ein besonderer Eiferer für das Gesetz. Aber der war nicht vom Neuen geboren. Und wenn wir natürlich Menschen als Vorbild nehmen, die nicht vom Neuen geboren sind, dann sind wir auf dem falschen Weg. Die vom Neuen geboren sind, sind dem Gesetz gestorben. Die sind keine Eiferer des Gesetzes mehr, sondern dem Gesetz gestorben. Lesen wir in dem Galater 2, wo Paulus, nachdem er in Kapitel 1 beschreibt, wie er Eiferer des Gesetzes war und wie er dann dem Gesetz gestorben ist, sagt er, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gestorben.
Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, ja, wenn jemand aus dem Alten Testament daherkommt, insbesondere Joel 3 oder so, und sagt, das ist jetzt für uns relevant, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Also wir müssen ganz vorsichtig sein mit dem, was bringen uns diese Lehrer. Ich darf ein Beispiel nennen. Ich habe am Donnerstag nochmal so einen kleinen Videoclip gemacht für die Gemeinde und war dann auf Neuformation auf YouTube und da sehe ich plötzlich ein Predigtvideo von jemandem, den wir alle kennen. Und dann denke ich mir, schauen wir mal, was so da Sache ist momentan und höre mir das an, in drei Teilen gegliedert, waren insgesamt 40, 45 Minuten. Und dann denke ich mir, ja, das war jetzt eigentlich ein schönes Stück Brot aus dem Wort Gottes. Und ich dachte mir, ja, ist eigentlich die Wahrheit. Und tatsächlich, dort ist Wahrheit aus dem Wort Gottes verkündigt worden. Und ich dachte mir schon, weil Adnan und ich reden manches Mal über diesen Dienst und sagen, das ist nicht koscher, da ist viel Irrtum dabei. Und dann denke ich mir, vielleicht tun wir ihnen doch Unrecht. Und ich sitze so da und sinniere so drüber nach und plötzlich kriege ich vom Herrn den Impuls, was ist hier genau gepredigt worden? Und denke ich mir, wie, was? Was ist hier ganz genau gesagt worden? Und plötzlich ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war nur die halbe Wahrheit. Das war voll das Wort Gottes. Das hat der Teufel auch dem Herrn Jesus entgegengehalten. Voll das Wort Gottes. Aber es war nicht die ganze Wahrheit und damit eine ganze Lüge. Der Inhalt, zusammengefasst ganz kurz, weil wir die Zeit nicht haben, war folgender. Jesus Christus hat einmal gelitten für dich. So brauchst du nicht mehr leiden und kannst durchs Leben segeln mit allem Segen, den du dir nur vorstellen kannst. Du brauchst kein Leiden und du kannst also das in Anspruch nehmen. Das bedeutet, du brauchst dein Kreuz nicht auf dich zu nehmen. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, Geschwister, weil ohne Leiden gibt es keine Herrlichkeit. Die gesamte Lehre Jesu Christi, die uns in den Briefen dargelegt wird, sagt, ohne Leiden keine Herrlichkeit. Ihn möchte ich erkennen, sagt der Paulus. Ich selber habe diese Bibelstelle jahrelang geflissentlich gemieden, überlesen. Weil ich wollte das nicht. Ihn möchte ich erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden und ihm in seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich irgendwie die Auferstehung erlange. Nein, das wollte ich nicht wissen, weil ich in die Irre geführt war. Weil das Kreuz Christi für alle reicht. Nein! Und wir sind unterwegs gewesen und haben gesagt, schau her, die Wahrheit ist, wir müssen und können das Kreuz Christi nicht tragen. Er sagt auch nicht, wer mein Kreuz nicht aufnimmt. Sondern er sagt, wir müssen genau lesen, wer sein Kreuz nicht aufnimmt, kann nicht mein Jünger sein. Du hast dein Kreuz für dich. Der Herr Jesus Christus hat ein anderes Kreuz gehabt, das können wir nicht tragen. Er hat die Sünden der ganzen Welt hinweggenommen, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Aber Gott hat für dich ein Kreuz, wozu? Damit du durch Leiden vollkommen wirst. Und dein Leiden, das ist ganz unterschiedlich. Und da gibt es diese Geschichte, dass jemand zum Petrus kommt und sagt, ich fühle mich ungerecht. Petrus, hättest du nicht ein anderes Kreuz für mich? Und er sagt, du, ich habe eine ganze Halle voller Kreuze. Kannst du eins aussuchen? Und dann geht er rein und sagt, ich nehme das Kreuz vom Adnan. Das ist so easy. Und so happy werde ich sein mit seinem Kreuz. Und auch nach einer Woche klopft er wieder und sagt, du Petrus, könnt ihr bitte mein Kreuz wieder haben? Das vom Adnan war doch nicht so rosig, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja? Jeder hat sein eigenes Kreuz. Du hast dein Kreuz, ich habe mein Kreuz. Wenn jemand sein Kreuz nicht auf sich nimmt, kann er nicht mein Jünger sein. Bist du bereit, das Kreuz auf dich zu nehmen? Bist du bereit, so wie der Paulus sagt, mit Christus gekreuzigt zu sein? Du der Welt und die Welt dir. Das ist wichtig. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Das Problem ist, das ist das, was der alte Egoist, der Fleischkopf gerne hört. Aber er hat Gott nicht. Weil ein falsches, ein anderes Evangelium verkündigt wird. Und schau mal her, wer das hören mag, nur ganz wenige.
Weil der Fleischkopf möchte es hören, dass Christus für mich gelitten hat. Für mich gibt es kein Leiden mehr. Nur noch ein Segeln, eins Dahinleitern in Leichtigkeit, in Herrlichkeit, das Leben genießen. Halleluja. So eine unverschämte Lüge. Durch die ganze Heilige Schrift hindurch, durch die ganze Lehre Jesu Christi, sehen wir so ein Leben nicht. Aber es wird verkündigt und es wird beklatscht. Und es wird genossen. Aber du bist betrogen. Du hast Gott nicht. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Apostelgeschichte 28, 31. Er, Klammer auf, Paulus, predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Wir sehen hier, der Apostel hat die Lehre Christi verkündigt. Die Lehre der Apostel ist die Lehre Christi. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Die Lehre Christi, Matthäus 28, 20, und lehrt sie, sagt der Herr Jesus, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Die Apostel, die Lehre der Apostel, wo wir gerade gelesen haben, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Das ist die Lehre Christi, das müssen wir wissen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter, des Zeitalters. Die Lehre Christi ist die Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 20, 27. Denn ich, Paulus, habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Der ganze Ratschluss Gottes heißt, auch für dich hat Gott ein Kreuz. Auch für dich hat Gott was vorbereitet, damit dein Charakter geschliffen wird. Damit du Jesus Christus immer ähnlicher wirst. Immerhin möchte Gott die Ewigkeit mit dir verbringen. Und da kann er keinen Egoisten brauchen, der nicht geschliffen ist. Apostelgeschichte 22, 14. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. 2. Thessalonicher 3, 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Da ist es ganz eindeutig, es gibt die Lehre Christi im Neuen Testament, in den Lehrbriefen, dort ist die Lehre Christi niedergelegt. Und an das müssen wir uns halten. Das ist in erster Linie mal für uns relevant. Für die Gemeinde, für den Leib Christi, für die Braut Christi. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde, damit er gerettet wird, weil er merkt, er ist auf Abwägen, damit er umkehrt, wieder zur Wahrheit zurückkehrt. Weil der hat Gott nicht, der diese Wahrheit nicht hat. Weil das Wort Gottes ist Geist und Leben. Und Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes, das er uns hier zum Ausdruck bringt. Wichtige Warnung. Bereits zur Zeit des Apostel Paulus hat der Teufel die wahre Lehre verfälscht und diese falsche Lehre durch seine falschen Lehrer verbreiten lassen. Adnan und ich haben am Freitag darüber gesprochen, mit der Susanne waren wir unterwegs auf dem Berg. Der Teufel, der wird nicht die Menschen dieser Welt anbackern und verführen, weil die hat er sowieso. Die hat er sowieso. Der Teufel wird immer die Kinder Gottes verführen. Immer. Und wie? Nicht mit Schwefelgestank und Huf. Mit dem Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes, Geschwister. Mit dem Wort Gottes. Sei hellwach. Seine falschen Lehren verbreiten lassen. Ich durfte lesen Markus. Und da ging es um das gesäte Wort. Und da heißt es, der Teufel kommt zugleich und raubt ihm das Wort. Der Teufel ist hautnah bei uns. Hautnah. Hautnah. Ja, der Teufel, wenn es ihn überhaupt gibt, der hat für mich keine Zeit. Der ist in Syrien, Afghanistan und so weiter. Nein. Die Schrift sagt, kommt zugleich der Teufel und raubt das gesäte Wort, dass du keine Frucht bringst. Deshalb warnt uns der Apostel Paulus ausdrücklich davor, alles, was uns von scheinbar bibelorientierten Lehrern dargeboten wird, ungeprüft zu übernehmen, mit folgenden drastischen Worten. Ja, das könnte jetzt direkt von Adnan und von mir sein. Aber wir haben es eigentlich nur abgeschrieben da. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Das haben wir vor 14 Tagen schon, ich möchte es nicht weiter ausführen. Hört ihr die Botschaft an vor 14 Tagen. Ich möchte gleich weitergehen. Fazit. Unser Maßstab, um einen wahren Prediger Christi von einem verfluchten Irrlehrer zu unterscheiden, ist, alles, was er von sich gibt, anhand der Lehre Christi zu prüfen. Und das ist mir am Donnerstagabend so lebendig begegnet, wo ich wirklich gedacht habe, hey, tun wir denen vielleicht doch Unrecht. Die verkündigen doch das Wort Gottes. Ja, wie der Teufel dem Herrn Jesus gegenüber auch. Sie verkündigen das Wort Gottes. Das ist das Gefährliche. Und da gibt es diese Geschichte von dem ägyptischen Prediger, der sagt, der vergleicht es mit einem gefälschten Geldschein. Der ist so echt. Du kannst ihn kaum unterscheiden, als Laie sowieso nicht. Du brauchst einen Fachmann. Und wirklich, wir müssen in die Mündigkeit kommen, um diese Lehren zu unterscheiden, zum Verstehen, dass dies von einem verfluchten Irrlehrer kommt. Wo haben wir denn das Wort her, dem verfluchten Irrlehrer? Ja, Vers 9, Galater 1. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Daher haben wir dies mit dem verfluchten Irrlehrer. Ja? Und diese Lehre finden wir in den Briefen des Neuen Testaments und in den sieben Sendschreiben in der Offenbarung. So, das wollte ich nochmal als Fundament legen, dass das ganz klar ist. Wir müssen uns an die Lehre Christi halten und die finden wir nicht im Alten Testament, die finden wir nicht in den Evangelien, die finden wir dort nicht. Kannst mir erschlagen, aber es ist die Wahrheit. Weil dort hat Gott das Geheimnis der Gemeinde nicht offenbart. Wir finden es nicht in der Apostelgeschichte, weil das eine Geschichte der Apostel ist. Wir finden es ausschließlich zu fast 100% in der Lehre Jesu Christi. Und die finden wir in den Lehrbriefen des Neuen Testamentes und in den sieben Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 1 und 2. Paulus kannte schon damals Christen, die seinen Reden und Schreibern nicht als Gebot Christi anerkannten. Falsche Propheten und ungeistliche Christen werden die Lehre der Apostel als einzig richtige nicht akzeptieren. Hyperdispensationalisten sind wir dann. Das ist das Fachwort dafür, um möglichst viel Eindruck zu erwecken. Ja. 1. Korinther 14, 37. Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Ganz einfache Geschichte. Paulus ist da ganz konsequent. Soweit geht es. Was lehren nun diese verfluchten Irrlehrer? Hier einige Beispiele dazu. Die Irrlehren stellen wir unter Irrtum dar und die Lehre Christi und unter Wahrheit. Hierfür gilt ein einziger Maßstab. Ist die Lehre in der Lehre Christi zu finden, so ist der Verkündiger ein wahrer Verkündiger. Ist die Lehre in der Lehre Christi nicht zu finden, so ist der Verkündiger laut Paulus ein verfluchter Irrlehrer. Frage an Adnan, was ist der Irrtum und die Wahrheit zum Thema geistliche Autorität?
Ja, ich habe mich gestern ein bisschen schwer getan bei dieser Frage. Da brauchen wir eigentlich eine ganze Botschaft, aber trotzdem müssen wir komprimieren. Weil das ist, was ich vor ein paar Tagen von Reinhold bekommen habe aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Da redet der Apostel Paulus von den Feinden des Kreuzes. Wer sind das? Die den irdischen Segen predigen. Die Menschen, die irdisch gesinnt sind. Feinde des Kreuzes. Sie wollen hier herrschen, hier Vollmacht haben zu regieren, hier Vollmacht zu haben, gesund zu sein, wohlhabend zu sein. Das finden wir in der Lehre Christi für die Gemeinde nicht. Alles konzentriert sich auf das Irdische. Da sagt er, das sind die Feinde des Kreuzes. Vom Kreuz, vom Leiden wollen sie nicht hören. Du brauchst dein Kreuz nicht mehr. Jesus Christus hat schon das Kreuz getragen und ist einmal für alle gestorben. Die sagen, der Gläubige hat Autorität über Satan und Autorität in und über dieser Welt. Was ist die Wahrheit? Nur so ein kurzer Hinweis, Satan ist der Fürst dieser Welt, nicht wir. Er hat Autorität in dieser Welt. Er ist der König dieser Welt, er ist der Gott dieser Welt. Wir haben keine Autorität über diese Welt. Wir haben nur die Aufgabe, die Menschen aus dieser Welt herauszurufen. Und er ist auch der Gott dieser Welt, der Satan. Lesen wir in 2. Korinther 4,4. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, hier meint den Satan, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Seine erste Aufgabe ist, die Menschen zu verblenden, damit sie den Lichtglanz Gottes nicht sehen. Der Gläubige herrscht in der Kraft des Geistes Gottes über sein Fleisch. Das ist unsere Aufgabe. Da haben wir die Vollmacht bekommen, über unser Fleisch, über die Sünde zu herrschen und damit eben über die Sünde. Galater 5,1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Die Sünde beherrscht uns nicht mehr, hat keine Macht mehr über uns. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. In Römer 6,12 lesen wir, so herrsche nun nicht die Sünde. Da sehen wir das Wort herrschen. In der Lehre Christi für die Gemeinde, worüber herrschen wir? Über unser Fleisch. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Das ist nicht in eurem ewig gesund bleibenden Leib, sondern in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Und zum Thema Autorität noch einmal. Wenn wir die ganze Lehre Christi studieren, alle Briefe von Paulus, von Johannes, von Jakobus, von Petrus, wird man nichts anderes finden. Die besondere Autorität, die uns der Herr Jesus Christus verliehen hat, ist, Gottes Kinder zu werden. Jesus Christus hat auch eine Vollmacht bekommen, hat Autorität. Vollmacht ist das gleich wie Autorität oder Macht oder Kraft. Also du bist jetzt befähigt, du hast die Vollmacht, das und das zu tun. Jesus Christus von sich aus, sagt er, habe ich keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Was ich tue, tue ich, was mein Vater mir aufgetragen hat. Also durch seine Vollmacht. Was hat er für eine Vollmacht bekommen? Alles. Vollmacht, Menschenleben zu geben und Vollmacht, Menschen zu richten. Er hat ihn alles übertragen. Der Vater, seinem Sohn. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn für Vollmacht? Auch wie Jesus Christus? Eine Lüge. Nein, er hat uns nicht die Vollmacht gegeben, Menschen Leben zu geben, dadurch, dass wir unser Kreuz nehmen und mit Jesus bekreuzigt sind. Nein, das ist der einzige Jesus Christus, der unbefleckt ist, der rein ist, der sündlos war. In Johannes 1,12 lesen wir, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, andere Übersetzung heißt Vollmacht, was zu tun? Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier zu herrschen in dieser Welt, findet man nirgendwo. Was beinhaltet, Kinder Gottes zu werden? Das beinhaltet, dass wir die Vollmacht und das Recht haben, weil wenn ich eine Vollmacht habe, habe ich gewisse Rechte bei der Ausübung dieser Vollmacht. Was sind das? Als erstes Gott Vater rufen zu dürfen. Wir haben den Geist der Kindschaft empfangen und somit dürfen wir aber Vater sagen. Wir dürfen beten und sagen, Vater unser im Himmel. Dann Gott dem Vater für die Herrlichkeit seiner Gnade zu loben und zu preisen, die wir empfangen haben. Wir haben die Gnade empfangen, dass wir jetzt seine Kinder sind. Und deshalb sagt uns die Schrift, jetzt können wir ihn loben und preisen. Was bewirkt auch diese Vollmacht? Dass wir jetzt Bürger des Himmels sind. Was bewirkt auch diese Vollmacht? Was gibt uns für eine Fähigkeit, den listigen Kunstgriffen des Teufels standzuhalten? Wir haben keine Vollmacht, den Teufel zu verfolgen und anzugreifen und zu verjagen aus dieser Welt. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht, das gibt's nirgendwo. Viele wollen die Städte jetzt vom Teufel freimachen. Wo findet man das? Nur seinen listigen Angriffen standzuhalten, weil Jesus Christus ihn besiegt hat. Und sein Sieg ist unser Sieg und er kann nicht uns mehr überwältigen. Dann haben wir auch die Vollmacht, im Leben über die Sünde zu herrschen. Oder im Leben zu herrschen, heißt es auch in der Schrift. Ja, was heißt es denn? Ja, das steht doch, im Leben herrschen. Ja, was will man noch mehr sagen? Ja, aber lies mal weiter. Das Wort Gottes erklärt sich selbst. Wir müssen und dürfen nicht selber erklären. Wenn ich natürlich nur bei einem Wort bleibe und die Erklärung von dem Herrn Jesus Christus nicht mehr weiterlese und meine Selbstinterpretation dann durchführe, dann gehe ich auf dem Irrweg. Was heißt das? Lesen wir in Römer 5, 21. Da wir der Sünde gestorben sind. Das heißt, dass die Gnade herrschen soll, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unser Herrn. Das heißt, im Leben herrschen. So schreibt uns der Apostel Paulus. Wenn wir natürlich von ihm nichts hören wollen, nur ein Wort nehmen und sagen, ja, das bedeutet so und so. Nein, nein, dass die Gnade herrscht, die uns die Gerechtigkeit verschafft hat. Wir wissen auch durch die ganze Lehre Christi in den Briefen auch, entweder herrscht die Sünde über uns oder herrscht die Gnade. Die Sünde, stellvertretend ist unser Fleisch, wird ständig von der Sünde infiziert bzw. getrieben und die Gnade durch den Geist Gottes. Und die streiten miteinander. Und wem geben wir die Herrschaft? Wem geben wir die Herrschaft? Wir wollen die Herrschaft dem Heiligen Geist. Das ist die Gnade Gottes. Dem wollen wir die Herrschaft geben. So herrschen wir im Leben, indem wir unser Leben der Herrschaft des Heiligen Geistes, der Gnade geben. Dann haben wir auch die Vollmacht, mit Jesus zu leiden. Brauchen wir für eine Vollmacht? Ja, natürlich. Der natürliche Mensch kann nicht mit Jesus leiden. Der will gar kein Leiden haben. Jeden Tag unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. In Römer 8, 17. Er sagt, ihr werdet mit ihm verherrlicht, sagt uns Paulus. Aber vorausgesetzt, ihr werdet mit ihm auch leiden. Wie vorhin auch Reinhold gesagt hat, ja, was heißt leiden? In welcher Form? Wir haben keine Verfolgung. Ja, vielleicht gibt es morgen. Vielleicht gibt es in 100 Jahren nicht in Deutschland Verfolgung der Christen. Wir wissen es nicht. Aber Leiden, das sind Krankheiten. Das sind Bedrängnisse in der Arbeit, Kollegen, in der Familie, bei den Freunden. Das ist alles Leiden. Für Jesus. Ertragen wir alles mit Dankbarkeit, mit Freude, im Gebet. Oder sind wir sauer auf Gott? Gott hat doch versprochen, dass wir gar nicht mehr leiden müssen. Stimmt nicht. Ohne Leiden werden wir nicht in dieser Heiligung weiterkommen und somit auch nicht die Herrlichkeit erleben. Ich habe, bevor ich zu der nächsten Frage, Reinhold, komme, habe ich zwei Verse notiert, möchte ich gerne euch in Bezug auf Autorität vorlesen. Ihr kennt diese Stelle, Johannes 14, 12. Die wird auch sehr, sehr oft bedauerlich im Sinne des Teufels zitiert. Ich versichere euch, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Hier steht drin, was Jesus alles gemacht hat, wird man noch Größeres tun. Natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Gell? Jetzt lesen wir mal diesen Vers, den ich auch selten gehört habe und konnte mich eigentlich gestern noch nicht dran erinnern. Und da war ich gestern mit meinem Vater im Gespräch und habe gesagt, jetzt träumst du, so einen Vers gibt es gar nicht. Den möchte ich euch vorlesen. In Johannes 5,20, auch unser Herr Jesus Christus sagt es. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird viel größere Dinge tun, als wir, als der Vater. Weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Also, keiner kommt auf die Idee, jetzt zu sagen, jetzt ist der Sohn völlig unabhängig vom Vater. Warum? Ja, das steht drin, er wird noch größere Dinge tun als sein Vater. Ja, also wir genauso. Steht genauso wortwörtlich, noch größere Dinge tun. Und was hat er gesagt? Von mir aus kann ich nichts machen. Ich tue nur das, was der Vater mir aufträgt. Und in dem Zusammenhang zum Nachdenken. Wir haben letztes Jahr oder glaube ich vor eineinhalb Jahren die Botschaft gebracht, das Haupt des Sohnes, der Vater ist das Haupt des Sohnes. Er tut nichts, es sei denn durch den Sohn. Deshalb ist er das Haupt und der Sohn tut das. Und deshalb tut er natürlich größere Dinge. Er sagt ihm, zeigt ihm, er tut es. Und der Sohn ist das Haupt der Gemeinde. Und deshalb tut der Sohn nichts ohne sein Leib. Aber wer ist unser Haupt? Jesus Christus. Von ihm sind wir völlig abhängig. Und die größte Vollmacht, die er uns gegeben hat, dass wir im Leib Christi hineingetauft, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir sind jetzt die Kinder Gottes und hat uns den Auftrag gegeben, selber in die Mündigkeit zu kommen, selber als tadellose heilige Verlobte für ihn uns vorzubereiten, auch die Gemeinde mitzunehmen, in die Mündigkeit zu führen und Gottes Wort zu predigen bei den Ungläubigen. Und wenn Gott ihnen die Gnade, das Geschenk gibt, dass sie glauben können, dann sie zu Jünger zu machen. Zu Jünger heißt, dass sie auch ihr Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen, dass sie auch in die Mündigkeit, in die Heiligkeit hineinkommen. Das ist die Vollmacht, die wir haben. Und nicht losgelöst, denn ich gehe zu meinem Vater. Jetzt brauchen wir Jesus Christus nicht, da brauchen wir Gott den Vater nicht. Jetzt sind wir hier vollmächtig, wir können befehlen und tun und lassen, was wir wollen. So, jetzt gehen wir zu der nächsten Frage an Reinhold. Was sagt uns die Schrift über das Thema Erweckung? Wir hören auch sehr oft, da ist eine große Erweckung mit 50.000 und da ist eine große Erweckung mit 10.000 und da wird es noch mal viel mehr. Da werden Millionen und Milliarden in diese Erweckung hineinkommen. So steht doch in der Schrift, oder Reinhold? Vielleicht kannst du uns mehr darüber erzählen.
Das machen wir nur kurz und den Rest machen wir dann weiter, wenn der Herr uns den Auftrag gibt. Das war jetzt sehr, sehr wertvoll, Adnan. Vielen, vielen Dank. Wollen wir das noch machen mit der Erweckung? Machen wir das noch? Okay. Irrtum. Gott gießt seinen Heiligen Geist nochmals über die Nationen aus und dies führt zur größten Erweckung in der Kirchengeschichte. Immer wieder hören wir von den verfluchten Irrlehrern, dass der Geist Gottes jetzt in einem Maße ausgegossen wird wie nie zuvor. Das ist also dieser Irrtum. Das ist, was der Teufel möchte, weil der Paulus sagt im 2. Korinther 11 nicht nur ein anderes Evangelium, er sagt auch einen anderen Geist und einen anderen Jesus. Und das ist wirklich natürlich süßes Gift, weil es für uns, für unsere alte Natur, die ja immer sich erhebt und immer hochmütig herrschen möchte, ist es natürlich Öl ins Feuer. Ja, es gibt eine Erweckung und du bist ein Teil davon. Das, was wir gerade gehört haben, ist auch so eine essentielle Irrlehre. Du brauchst nur Glauben und den Heiligen Geist. Dem Glaubenden ist nichts unmöglich. Du brauchst Gott, den Vater, nicht mehr. Du brauchst kein Bittgebet mehr. Du musst ein autoritäres Befehlsgebet sprechen. In Autorität des Gläubigen. Wir nirgendwo in der Lehre Christi, nirgendwo. Aber es ist so süßes Gift. Wahrheit, bei seinem zweiten Kommen wird der Herr Jesus das irdische Volk Gottes, das Israel ist, aus den Nationen sammeln. Wir müssen Joel nochmal genau lesen, was hier vorausgesagt wird. Wir müssen immer diese drei Dinge betrachten. Wer spricht zu wem und von welcher Zeit spricht er? Und wenn wir unter diesem Aspekt das nochmal lesen, dann fällt es wie Schuppen von den Augen. Das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Wir sind ein für alle Mal mit allem geistlichen Segen gesegnet zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Das ist der größte Segen, den es gibt für uns. Wir sind versiegelt. Im Vorgriff vielleicht, wenn da gibt es ja Befreiungsdienste in Gemeinden, die jede Woche aus Gläubigen Dämonen austreiben. Hey, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Glaubst denn du, dass irgendein Dämon den Heiligen Geist überwinden kann und dich besetzen kann? Das ist so ein Schmarrn. Aber es ist mystisch und es ist natürlich übernatürlich. Bei seinem zweiten Kommen wird der Herr Jesus das irdische Volk Gottes, das Israel ist, aus den Nationen sammeln und den gläubigen Überrest der Juden retten und auf diesen Überrest den Heiligen Geist ausgießen. Für die Gemeinde wurde der Heilige Geist ein für alle Mal zu Pfingsten gegeben und dadurch wurde sie gebildet. Für die Gemeinde gibt es keine zweite Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn du was anderes findest, sag es uns bitte. So etwas finden wir in der gesamten Lehre Christi nicht. Natürlich, wir finden es im Alten Testament. Aber das Alte Testament und die Offenbarung. Das Alte Testament verheißt dem irdischen Volk Dinge, die im tausendjährigen Reich der Messias vollbringen und erfüllen wird. Wir dürfen das Alte Testament und die Erfüllung in der Offenbarung für uns nicht anwenden. Das ist vollkommen daneben. Wir dürfen nur das, was die Lehre Christi uns für unsere Heilszeit sagt. Nicht fürs Alte Testament, das ist eine andere Heilszeit, und nicht fürs tausendjährige Reich, das ist auch eine andere Heilszeit. Und dazwischen kommt noch die Trübsalszeit. Auch dort finden wir viel im Alten Testament und in der Offenbarung. Für die Gemeinde gibt es keine zweite Ausgießung des Heiligen Geistes. So etwas finden wir in der gesamten Lehre Christi nicht. Vielmehr soll jeder Gläubige individuell, du und ich, voll Geistes werden durch die persönliche Heiligung, Epheser 4 und 5. Dort gibt uns der Herr Jesus Christus durch den Paulus die Antwort auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So, ich mache jetzt hier einen Break. Ich sage euch, was nächste Woche noch auf euch zukommt. Wahrheit und Irrtum zur göttlichen Liebe, zur Dämonenaustreibung und zum Thema Segen, zum Thema körperliche Heiligung.
Heilung.
Zur körperliche Heilung, vielen Dank, Adnan. Und wenn wir das nächste Woche schaffen, dann wollen wir in der Folge noch über Irrtum und Wahrheit zum Thema Zeichen und Wunder, Heiliger Geist, Offenbarung, Gebet und Haupt der Gemeinde in Auftraggeber reden. Also wir merken, wir haben viel zu entlernen. Viel zu entlernen. Weil wir 30 Jahre zum Teil, 40 Jahre, 20 Jahre falsche Lehren gehört haben, die uns so verwirren und uns ablenken von der Wahrheit. Ich darf dann zum Schluss kommen. Zusammenfassung. Wir wollen aufeinander Acht haben und insbesondere in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist die Wahrheit erkennen. Geschwister, ich kann euch gar nicht sagen, was das für uns für eine Ermutigung, für eine Freude ist, wenn wir das Offenbarungslicht der Brüder, das Gott vor 100 Jahren, 1840 begonnen haben, lesen, wie die das gleiche Offenbarungslicht empfangen durften. Nur die waren damals nicht so belastet, über 100 Jahre charismatischen Irrgeist, wie wir heute. Die mussten noch nicht so viel entdecken. Die haben damals Schritt für Schritt die Wahrheit erst entdeckt. Wir müssen erst einmal, wir sind auf minus 50, wir müssen jetzt erst einmal auf 0 kommen und dann können wir beginnen, auf plus 50 zu kommen. Das mussten die damals nicht. Die mussten nichts entlernen, weil nicht charismatischer Irrgeist da war zu der Zeitpunkt. Und diese Wahrheit finden wir für uns, die Gemeinde Jesu Christi, den Leib Christi und als seine Braut, insbesondere in der Lehre Jesu Christi, die uns unser Herr durch die Lehrbriefe der Apostel im Neuen Testament und in seinen 7 Sendschreiben offenbart hat. Ich möchte hier noch mal betonen, dass es ganz tief in uns hineinkommt und sitzt. Epheser 3,14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir verherrlichen nicht Menschen, Gesalbte, Propheten und Geistheiler. Wir verherrlichen den Vater im Himmel. Ihn verherrlichen wir. Wir sind nur für einen Zweck, die Schrift sagt uns das von vorn bis hinten, für einen Zweck haben wir das Recht, Gottes Kinder zu sein, um ihn auf ewig zu verherrlichen und zu loben und für seine Gnade dankbar sein. Amen.
So, die Heilszeiten. Wenn wir die Prophetien aus dem alten Bund oder aus der Offenbarung für uns nehmen, dann machen wir uns, diese sind für das irdische Volk Gottes, sowohl im alten Bund als die Erfüllung in der Offenbarung. Wenn wir sie für uns in Anspruch nehmen, dann machen wir uns zum irdischen Volk Gottes hier und jetzt. So, jetzt müssen wir überlegen, wo ist diese tödliche Gefahr? Das irdische Volk Gottes in der Zeit der Gnade, jeder, der dazu gehört, ist heute Kind des Teufels. Und er wird in der Hölle landen, wenn er nicht zum himmlischen Volk gehört. Das irdische Volk Gottes ist beiseite getan, das wissen wir alle. Heute gibt es nur das himmlische Volk Gottes. Wenn der Teufel schafft, uns zu irdischem Volk Gottes zu machen, dann hat er geschafft, zu seinen Kindern zu machen. Da müssen wir aufpassen. Deshalb heißt es auch bei Paulus, laufend, himmlisch gesinnt. Ihr seid Himmelsbürger. Wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, dann haben wir verloren. Und das ist natürlich nicht in der Lehre Christi für die Gemeinde ist. Deshalb springt der Teufel immer wieder Richtung Altes Testament und Richtung Offenbarung, damit er uns zum irdischen Volk Gottes. Was hat die Verheißung? Irdischen Segen. Steht doch alles drin. Wenn wir das predigen und leben und annehmen, sind wir automatisch wie das irdische Volk Gottes, das heißt Kinder des Teufels. Warum? Weil diese beiseite getan sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.